Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind
Elke
und Uli. Bei uns hört ihr ganz viel über Fotografie, ein wenig über Video und viel über Social Media.
Und zusätzlich haben wir regelmäßig Gäste. Wir sprechen mit Kunden, Dienstleistern und Kollegen. Also ihr hört nicht nur was von uns, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeiten 942183 und ich treffe mich heute mit Mike Kromer. Hallo Mike.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, heute online, weil Mike sitzt nämlich in Königslutter, ne?
Ja, genau. Das weiß wieder niemand, das ist so zwischen Wolfsburg und Braunschweig.
Ach ja, stimmt, gut, ich komme ja aus Südniedersachsen, da kennt man es, aber stimmt, jeder, der nicht hier aus der Gegend kommt, der wird es wahrscheinlich nicht wissen, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, mit Mike ist eigentlich ganz witzig. Wir haben ja in Moringen unseren kleinen Verein hier, Boys Are Back in Town, der regelmäßig Konzerte veranstaltet. Und ich mache ja sonst meistens die Bilder auf den Konzerten und ich konnte halt den Tag nicht. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Dennis Poschwatter. Und der hatte dann Mike gefragt, ob der den Abend nicht die Bilder machen kann. Und dann hat er den weiten Weg nach Moringen auf sich genommen, um beim extra breit, rostfrei und two times louder Konzert die Fotos zu machen. Gibt es übrigens auch ein cooles Video bei YouTube zu, wer sich es nochmal angucken möchte. Genau. So Mike, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Wir hatten ja schon kurz gesprochen, du kommst ja so ein bisschen aus der Musikszene.
Ja, also das ist ja, weil
du bist selber auch Musiker, so.
Ja, also ja, nicht mehr tatsächlich, aber ich bin gebürtiger Göttinger. Ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr auch in Göttingen gewohnt, deswegen halt auch der Kontakt nach Moringen, habe da auch selbst mal ein Jahr gewohnt und habe mit 6 Jahren selber angefangen, Schlagzeug zu spielen, diverse Bands in Göttingen. Und bin irgendwann, nachdem der Dennis, also Dennis Poschwatter, Schlagzeuger der Guano Apes unter anderem, meine eigene Band produziert hat, bin ich dann, bin ich sein Drumtech geworden und war dann irgendwie über 180 Shows mit ihm unterwegs. Und
also da muss ich noch mal kurz einsteigen für die, die es nicht wissen. Drumtech, was war dein Job dabei?
Ja, ich sag mal, was das offiziell eigentlich ist. Also eigentlich kümmerst du dich um das Instrument des Künstlers. Das heißt, du baust das Schlagzeug auf, du pflegst es, du machst den Soundcheck und du baust es wieder ab, du hältst es in Schuss. Und bei mir war es, ich glaube, schon eine Erweiterung, weil wir halt unglaublich gute Freunde sind und ich so ein bisschen auch so eine Art Coach-Funktion hatte bei ihm. Also wir haben sehr an seinem Spiel gearbeitet, wir haben viel ausgetauscht, wir haben wirklich voneinander gelernt und profitiert, so würde ich es mal nennen. Und deswegen war für mich auch die Entscheidung, ich hätte bleiben können, ich hätte auch zu einer sehr großen Band gehen können und weiter in diesem Business bleiben können. Aber für mich war klar, es würde nie wieder so sein, wie jetzt in dem Fall mit Dennis unterwegs zu sein. Und für mich war dann klar, das Kapitel schließe ich damit, weil das einfach eine unfassbare Zeit war. Wir waren ja überall, wir haben Tourneen gespielt, wir waren bei Harald Schmidt, wir waren bei der TV Total Stocker Challenge in der Schalke Arena, wir waren bis Transsilvanien, wir waren Russland, wir waren Ukraine, wir waren, sonst wo. Also, und ich habe dann einmal im Grunde in diesem Durchlauf alles gesehen. Und der Abschluss war halt, da waren wir 14 Tage Support bei den Scorpions, sind mit denen durch Frankreich getourt und danach habe ich dann sozusagen meinen Hut an den Nagel gehängt da. Und das war aber eine unfassbar tolle Zeit und deswegen.
Ich wollte sagen, was du so erzählst, da hast du ja mega viel erlebt in der Zeit, oder?
Ja, also ich sage heute noch, dass ich froh bin, ich bin gesund wiedergekommen. Von Durchstarten, Startabbrüchen, wir hatten wirklich alles. Aber ja, es war. Das ist halt in meinem Kopf, ne? Die Menschen, die du kennengelernt hast, die verschiedenen Kulturen, die du kennengelernt hast. Und die Sache hatte halt nur einen ganz negativen Haken. Heute aus meiner Sicht, ich habe damals keine Kamera dabei gehabt. Ich habe 40.000 Handybilder hier, aber wenn ich mir überlege, was ich hätte für Foto, da hätte ich Bücher drüber schreiben können, sicherlich.
Das heißt, du hast damals noch nicht so fotografiert, oder?
Ja, doch auch. Aber irgendwie war das zu dem Zeitpunkt gar nicht, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm, komm, nimm deine Kameratasche mit. Oder ich war halt voll da irgendwie 24 Stunden am Tag, und es waren ja wirklich bis auf ein paar Stunden schlafen 24 Stunden am Tag in diesem Musikbereich drin. Wir haben ja, wenn wir nicht getourt haben, im Studio gearbeitet, Platten produziert, Bands produziert. Ich habe nächtelang in Moring im Studio gesessen, selber produziert und gemacht und getan. Und ja, es ist einfach unfassbar ärgerlich, weil es natürlich Orte, auch wenn man die aktuelle Lage heute sieht, einfach gibt, wo ich nie wieder hinkommen werde, ne? So wie es aussieht.
Das ist natürlich wirklich mega schade. Also auf die Bilder, da wäre ich ja wirklich mal gespannt gewesen, was du da alles erlebt hast in der Zeit.
Ja, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Du kennst den alten Spruch. Okay. Aber einfach auch wunderschöne Länder, ne? Obwohl man ja immer nicht viel sieht. Man denkt das. Also wir haben ja sehr viel im Ausland gespielt, und man denkt ja immer, man hat da irgendwie 1000 Tage Zeit, aber du fliegst freitags von Frankfurt, sagen wir mal, nach Portugal, dann kommst du da irgendwann an, dann gehst du essen, am nächsten Tag bist du den ganzen Tag auf dem Veranstaltungsgelände, dann kommst du da nachts um 2-3 Uhr weg, wenn es gut läuft, schläfst ein paar Stunden, und dann am Sonntag fliegst du zurück. Also so viel sieht man nicht, aber trotzdem die Menschen, allein die Menschen ist halt schon unfassbar, unfassbar wertvoll, die ganze Erfahrung, die man hatte, die Gastfreundschaftlichkeit, die man erlebt hat. Und ja, und so bin ich, danach habe ich im Grunde meine kompletten Musikaktivitäten waren dann für mich auch, weil ich konnte es nicht toppen. Also ich hatte dann auch keinen Bock mehr mit einer Hobbyband irgendwie und selber spielen. Wenn du das erlebt hast, wenn du auf dem Level unterwegs warst, und diskutierst dann irgendwie mit deiner Kapelle im Übungsraum über, die denken, sie sind irgendwie sonst wer. Ich wollte mit diesen guten Erinnerungen und guten Gefühl halt einfach so für mich das Kapitel abschließen.
Okay, kann ich verstehen, ja. Also kann ich nachvollziehen den Gedanken. Ne? So, und dann, wie ging es denn weiter? Ist denn schon bist du dann wieder mehr in die Fotografie eingestiegen, oder war dann erstmal so eine Orientierungsphase bei dir? Oder?
Nee, das ging eigentlich relativ schnell, weil ich war es ja gewohnt, irgendwie dieses Thema Bühne zu haben. Und ich habe dann 2018, also ich habe dann deutlich früher wieder, ich fotografiere ja seit der Grundschule, aber ich habe dann irgendwann 2018 gesagt, auch weißt du, machst du mal einen YouTube-Kanal einfach, und ich glaube, steht heute noch da drauf, dass so meine Idee war, die Leute einfach mitzunehmen, so auf meine fotografische Reise. Wo immer die auch hingehen sollte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hab dann mit ganz einfachen Videos, mit ganz einfachen Mitteln natürlich und das naheliegendste Landschaftsfotografie, weil wir wohnen ja nicht weit vom Harz weg. Ich bin 45 Minuten im Harz und auch hier drumherum. Wir wohnen ja auch ähnlich wie Moring sehr ländlich, und bin dann also auf dem Acker gefahren und habe Heuballen im Sonnenauf- und Untergang fotografiert und dazu halt was erzählt. Ne? Und so ging das eigentlich ganz human los. Aber es war natürlich damals eine sehr kleine Community, und schnell fand man sich, und ein guter Freund von uns hat, das nannte sich Photo Friends Event, und er hatte zu dem Zeitpunkt eine große Tanzschule, und da hat er einfach ein paar YouTuber eingeladen und mich Vogel damals auch. Wir sollten einen Vortrag machen, ein bisschen was über uns erzählen, und dann haben wir uns alle kennengelernt und hatten da so 60 Leute sitzen, die dann gekommen sind, und war dann 2 Tage volles Programm. Ja, und dann ging das irgendwie los. Da habe ich halt hier und da natürlich auch mal Dinge, die ich mir gekauft habe, gezeigt, also die sogenannten verhassten Technik-Reviews. Mhm. Und hatte aber schon immer den Anreiz, mehr über Inspiration, Kreativität, über solche Dinge zu reden und nicht nur. Obwohl,
vor war da jetzt im Thema Schwenken. Das heißt, also du hast ja 2018 deinen YouTube-Kanal eröffnet, was ja sowieso schon ziemlich früh war. Da bist du ja einer der Pioniere, finde ich, der ja auch noch bis heute durchgehalten hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und du hast gesagt, du hast schon immer fotografiert, aber für YouTube musst du ja auch filmen können.
Ja.
Das hast du dir dann selber beigebracht, weil du Lust hattest? Oder war das so das lästige Übel dann?
Nee,
als
also
Mittel zum Zweck?
Ich hatte auch früher von Sony diesen legendären Camcorder und solche Sachen. Also ich war eigentlich immer so schon verschrien, als so der Archivar. Also Fotografie und auch Film hat mich schon immer interessiert. Aber mit YouTube musste ich ja dann und habe dann, ich weiß noch, ich glaube, das erste war so eine Canon PowerShot, so eine kleine, die Video konnte. Und dann auch später natürlich Handy und alle möglichen Dinge, ohne jetzt völlig zu eskalieren, weil mir war immer wichtig, keep it simple. Ich bin kein Hollywood-Produzent, sondern es sollte in erster Linie authentisch sein. Das war mir am wichtigsten. Und ja, also das habe ich mir selber beigebracht, so diese Geschichten. Ja.
Respekt. Okay. So, und dann sagtest du ja, Technik-Reviews sollten nicht dein Schwerpunkt werden. Du wolltest mehr so auf ja, das Gefühl, Achtsamkeit bei der Fotografie. Mhm. Hast du das von Anfang an schon so im Sinn gehabt oder kam das dann erst so in der Entwicklung des Kanals?
Also in meiner Hochphase habe ich bewusst noch mal so die alten Sachen mir angeguckt. Ich finde, das tut sowieso immer mal ganz gut, wenn man so ein fotografisches Tief hat, einfach mal zurückzuschauen, was man schon gemacht hat und sich daraus auch wieder Motivation zu holen und auch ein Stück weit Stolz, was man gemacht hat. Und ich habe immer schon gesehen, egal bei den Bildern, es waren immer zwei Faktoren, eigentlich auch in den analogen Bildern von früher. Ich war immer sehr respektvoll, wenn Menschen drauf waren. Also ich war nie der Bruce Gilden, der einen Meter vor die Leute gesprungen ist und die in die Fresse geblitzt hat oder so. Also das ist nicht meine Art. Also immer mit einer gewissen Distanz und immer so einen leichten Hang zu dramatischen Dingen. Also das war schon immer so. Also es war nie so, wie soll ich das nennen, so die super allglatte Fotografie. Und das hat sich natürlich dann ausschlaggebend war, wir waren in Barcelona und das habe ich in meinen Vorträgen auch immer gesagt, dieses Bild, das hüte ich auch wie heute. Ich habe in Barcelona ein Bild gemacht in eine Gasse rein. Eigentlich so ein, kennst du vielleicht, wenn du so die Städte gehst, so ein Hipshot, einfach, ach naja, schöne Gasse, klick, machst das Foto. Mhm. Und das Foto habe ich auch lange gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und irgendwann ist mir das auf dem Rechner, habe ich dieses Bild gesehen. Und warum auch immer, ich kann das bis heute nicht sagen, warum, habe ich dann Konvertieren in Schwarz-Weiß gedrückt. Und in dem Moment ging bei mir so die Sonne auf und so ein Licht an. Das Bild ist so eine ganz alte Gasse, wo eine ältere Dame mit Tüten bepackt so in tollen Licht so diese Gasse lang geht. Und ich habe dann vom Rechner
gesessen. Kannst du mir richtig vorstellen, wenn du so erzählst. Ja,
und ich schick dir das mal. Und ich habe dann da wirklich gesessen, das erste Mal, und angefangen, drüber nachzudenken. Du bist in Barcelona, hier kommen 100.000, weiß ich nicht, Touristen am Tag. Diese alte Dame scheint, die lebt hier. Was hält die denn überhaupt davon? Oder ist sie allein? Hat die noch jemand? Die schleppt da allein ihre. Also es hat dann angefangen, dass so ein Bild für mich plötzlich einen anderen Ausdruck hatte. Und ab dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, knapp 3 Jahre nur noch Schwarz-Weiß fotografiert und bin geswitcht von der Landschaftsfotografie in die Gänsefüßchen-Street-Fotografie. Ich habe ja, mein Slogan ist ja, ne, einige nennen es Street-Fotografie, ich nenne es Moments and Atmosphere, weil wir können ja wahrscheinlich noch 18 Podcast-Folgen machen und drüber reden, was Street-Fotografie ist. Wir werden es nicht lösen. So richtig.
Ja. Aber da bist du ja auch so der Experte für die Street-Fotografie, ne? Würde ich mal sagen. Also wenn man so dein Instagram durchguckt, auch dein YouTube-Kanal, der ist ja schon sehr Street-Fotografie-lastig.
Ja, also sagt man ja auch oder schreibt man ja auch über mich, dass man immer sagt, Street-Fotograf Maikrona. Ja, na klar, weil ich glaube, das ist ja zwangsläufig so, wenn du nicht speziell, ich sag mal, Porträtfotograf bist, Landschaftsfotograf bist, sondern dich immer im urbanen Raum aufhältst und fotografierst, Und natürlich diese Auffälligkeit der Bilder durch diese harten Kontraste, wirklich sehr viel Lichtschatten, Silhouetten, was ich in Zeit nur gemacht habe, ist das natürlich der Stempel, den ich drauf habe. Das ist völlig klar. Und was auch, aber natürlich auch okay ist. Also momentan breche ich ja so seit einem knappen Jahr aus und fotografiere alles, was auch gut ist, wo ich mich auch ausprobieren will. Aber natürlich, wenn ich irgendwo, die Tage war ich auch unterwegs und es war bombastisches Licht. Ja, das ist natürlich so ein Radar, was bei mir an ist. Und dann brauche ich auch nicht nachdenken. Ich weiß, beim Abdrücken, das Bild wird funktionieren.
Aber wenn wir jetzt mal so, weiß ich nicht, du möchtest jetzt mal einen Tag losfahren für die Street-Fotografie. Also zeigst du ja auch in deinen YouTube-Videos. Mhm. Das heißt, du machst dich morgens auf den Weg per Bahn oder Auto, je nachdem. Mhm. So, und dann gehst du aber auch gezielt los. Sagst du, fährst heute nach, nehmen wir mal Braunschweig. Mhm. Schon mit dem Ziel, Street-Fotografie zu machen. Also guckst halt nach irgendwie Licht in irgendwelchen Gassen oder Durchgänge, klar. Tunnel, Menschen, klar, die da langlaufen, das machst du schon alles ganz gezielt.
Weil das automatisiert passiert. Also wenn ich weiß, heute wird gutes Wetter oder die Sonne scheint oder wir haben einen krassen Himmel mit wechselndem Licht, ja klar, dann weiß ich halt natürlich, das wird da drauf hinauslaufen und das passiert. Aber ich bin auch oft in die Stadt gefahren, und es ist was völlig anderes passiert, weil es war eine Veranstaltung da, da war plötzlich ein Mittelaltermarkt, da war plötzlich, jetzt steht gerade die Bundeswehr hier in Braunschweig seit 2 Wochen mit Gerät, um die Schlossarkaden zu werben. Da habe ich Porträts gemacht. Und also das macht auch den Reiz aus. Aber klar, vorletztes Jahr war ich 3 Tage in London, da habe ich glaube 2000 Bilder gemacht. Und logisch, da war alles dabei. Ne? Da habe ich dann den Borough Market, dann habe ich Chinatown, dann habe ich natürlich auch die Architektur. Also es ist so ein, deswegen, logisch, wenn du in die Stadt fährst, dann bist du in diesem Bereich unterwegs. Und dann, es gab auch Tage, da habe ich gedacht, das wird heute gar nichts. Oder es ist Schrott. Oder das Licht war dann kacke. Oder ich habe auch gemerkt, ich bin überhaupt nicht in so einen Rhythmus reingekommen, weil den brauche ich. Das braucht manchmal 10 Minuten, dann bin ich so im Flow drin, dann brauche ich auch nur eine Stunde, dann kann ich nach Hause fahren, da habe ich alles, was ich brauche.
Aber du fährst dann meistens alleine los?
Ja, oftmals schon. Ja oftmals, weil wir haben auch einen Hund und damals ist meine Freundin noch viel mitgekommen. Das werden wir auch jetzt wieder machen, vermehrt, aber oftmals bin ich allein unterwegs, weil es waren natürlich auch viele Fotowalks dabei, wo ich einfach auch Material mal getestet habe, ausprobiert habe. Und dann habe ich natürlich immer so meine Teststrecken wie das Pheno in Wolfsburg und die Autostadt, was sich anbietet. Und weil da sehe ich dann nachher, ob zum Beispiel Objektiv XYZ oder was macht die Kamera, kann ich dann schon sehr gut beurteilen. Und weil es mich aber auch selber interessiert. Aber ja, ich bin trotzdem der Meinung, es ist auch wichtig, dass man, wenn du so einen, jeder hat ja von uns so einen Lieblingsplatz, wo er gern fotografiert. Das kann eine Stadt sein, das kann, nehmen wir jetzt mal die Göttinger Innenstadt rund ums Gänseliesel. Auch wenn manche sagen, ich werde oft die Woche angeschrieben, ich weiß nicht mehr, was ich fotografieren soll und bin halt nicht in der Metropole. Geh an einem Tag an 3 verschiedenen Uhrzeiten zu deiner Lieblingsstelle und du wirst feststellen, dass es völlig anders ist. Morgens, mittags, abends und wenn du das Spiel noch weiter treibst, im Frühjahr ist die Sonne halt anders als im Herbst oder Winter. Ne? Und das sehe ich immer habe im Pheno in Wolfsburg bestimmt schon 300 Bilder, 400 Bilder veröffentlicht, die irgendwie immer anders waren, weil das Licht anders war. Ne? Mhm. Ja, aber klar, das macht mir schon Spaß, wobei ich jetzt so seit Vierteljahr so ein bisschen die Landschaftsfotografie gerade für mich wieder zurückentdecke, weil ich auch merke, ich brauche auch mal diese Ruhe, dieser Nicht-Wahnsinn in den Städten, weil ich habe da ja auch ein Video drüber gemacht, was ziemlich hohe Aufrufzahlen hat und ich glaube über 400 Kommentare bekommen hat, dass ich so ein bisschen momentan das Gefühl habe, also es ist meine Wahrnehmung, dass ich mich nicht mehr so wohl in Städten gerade fühle. um zu fotografieren. Es ist nicht mehr so befreit, selbst bei uns hier, wo ich ja zeitweise nachts mit Kameras im Wert eines Kleinwagens an Bahnhöfen und sonst wo fotografiert habe, das will ich heute nicht mehr machen. Und das ist so schade und so traurig, aber man merkt, man wird anders wahrgenommen, momentan, wenn du mit einer Kamera umherrennst.
Obwohl, da hast du ja auch jetzt in deinen neuesten Videos, du hast ja eine Ricoh dir geholt. Scheint sie auch sehr zufrieden mit zu sein, ne?
Ja, ich kenne Ricoh ganz gut. Ich kenne auch den Samuel Lintau sehr gut. Der ist ja Ricoh-Ambassador aus Hamburg hier. Und ich kenne auch viele, 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 die Ricohs benutzen. Und ich hatte selber mal eine GR3, ich glaube 2019. Und jetzt ist ja der Nachfolger draußen, die GR4. Und ich habe sie dann ausprobiert. Und also die war schon immer von der Bildqualität überragend, wirklich. Und ich habe dann gemerkt irgendwie, dass mein Handy ja größer als diese Kamera ist.
Das ist abgefahren, ja.
Es ist unglaublich. Und ich war damit in Berlin einen ganzen Tag unterwegs. Und tatsächlich auch hier jetzt mehrere Male, auch bewusst mal provokativ, Braunschweiger Bahnhof und solche Geschichten. Du wirst mit der Kamera überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist natürlich, wenn man gerne in der Stadt fotografiert, schon ein riesen Pluspunkt, ne?
Klar, wenn du da mit deiner Nikon und dem 24-105 um die Ecke kommst, dann wirst du wahrgenommen.
Klar, also das ist alle Kameras, die größer sind und merke ich jetzt schon so, oder haben mir ja auch viele bestätigt, ne, dass das dass es schwieriger geworden ist. Und wie gesagt, mit der Kleinen denkt halt jeder, was ist das denn für ein Spielzeug irgendwie, aber dass so ein Gerät ist. Also wirklich phänomenal gut. Es kostet ja auch ein bisschen was, aber nicht umsonst. Also ich würde die Kamera nicht mehr hergeben gerade. Muss ich echt sagen.
Ja, also wie gesagt, ich hätte sie mir auch mal, als du die so präsentiert hast, hätte ich sie mir auch mal angeguckt. Also sieht schon spannend aus und die Größe ist halt auch cool, ne? Dass sie wirklich so mini klein ist.
Also sie hat halt in meinen Augen drei Sachen, die so ein bisschen phänomenal, also absolutes Alleinstellungsmerkmal am kompletten Markt ist die Größe, komplett, klar. Dann die Schnelligkeit der Kamera. Also ich kenne keine Kamera vom An- und Ausmachen, die so schnell ist wie die Ricoh. Ich glaube 0,4 Sekunden. Das heißt, du nimmst die hoch, die ist an, du machst ein Foto, machst sie aus, ist aus. Da fährt kein Prozessor hoch und runter, nix. Dann der Bildstabi macht ein Top-Job in dem kleinen Gehäuse, wie das geht, ist mir immer noch ein Rätsel. Und sie haben halt ähnlich wie Fujifilm diese wirklich tollen Filmsimulationen, so will ich es mal nennen, ich fotografiere aber nur in RAW, immer schon nur RAW, die du aber im Nachhinein in dem Bildbearbeitungsprogramm anwenden kannst. Und diese Schwarz-Weiß-Looks sind traumhaft schön, dann gibt es so cinematische Looks, dann gibt es natürlich die Klassiker, für die Ricoh bekannt ist. Also man kriegt da eine wunderbare Qualität, muss ich sagen. Auch im Lowlight-Bereich, besser Akku jetzt gut. Also das, was mein Mangel an der GR3 war, haben sie jetzt wirklich behoben, muss ich echt sagen. Sie verstecke ich hinter der Hand, ne? Also das geht.
Ja, cool. Genau, du hast eben deinen Berlin-Trip erwähnt. Da warst du ja auch mit Herrn Groth.
Ja.
Genau, den kannte ich auch noch nicht vorher, hatte ich erst bei dir gesehen, da hat er eine Ausstellung in Berlin.
Ja.
Und da habt ihr euch getroffen, ne?
Ja, Andreas Groth kenne ich halt auch von besagtem Photo Friends Event seiner Zeit. Da war er noch als Gast da und es war dann witzig, das ist so die Anekdote in der deutschen YouTube oder Community. Er hat damals hat er im Publikum gesessen und das Publikum konnte Bilder mitbringen. Da war ein wunderschöner schwarzer Hund. Und dann sagte irgendwie der Michael Ziegern, weiß gar nicht mehr, ja, und was ist das jetzt? Ja, es ist Leica. Und da sagte Michael, ja, das sieht man ja auch, so ein wunderbares Bild, der Kontraste und so weiter. Und dann sagt Andreas, nee, mein Hund heißt Leica. Und das war so der Running Gag. Und Andreas ist ein fantastischer Fotograf, der auch in der Street-Fotografie zu Hause ist, Leica fotografiert, der aber unfassbare Porträts macht, selber im sozialen Bereich arbeitet. Und er hat jetzt eine Ausstellung in Berlin eröffnet, die gerade so ein bisschen viral geht und jetzt auch umgezeigt wird. Da ging es, er hat im Grunde Leute fotografiert, Menschen fotografiert, die sexuelle Übergriffe im Rahmen der Kirche erlebt haben. Also hartes Thema. Die Ausstellung wurde in der deutschen Zentrale der Diakonie. Da war die Präsentation und Andreas hat die fotografiert und es war sehr bewegend, auch die Bilder zu sehen in der Größe. Und diese Ausstellung, die kann ausgehen, also die kann angefordert werden. Jeder, der das zeigen möchte, und geht jetzt aber auch quer durch Deutschland und hat dann ein paar Tage später seine zweite Ausstellung. Da hat er im Frauenhaus der Stuhl als Zeuge auch wunderbar fotografisch umgesetzt, also Frauen im Grunde gezeigt. Das sind jeweils zwei Bilder, und zwar die Frau, wie sie ins Frauenhaus gekommen ist und wie sie sich heute fühlt. Und das hat er wahnsinnig fotografiert. Und und Andreas genau für sowas hat halt ein unfassbares Gespür. Und auch gerade Porträts ist er für mich einer der Besten, die ich kenne, muss ich wirklich sagen. Und mit dem, ja klar, wir haben seine Ausstellung. Ich durfte ja darüber das Video machen, das sozusagen so ein bisschen dokumentieren. Wir brauchten ja auch das Einverständnis aller, auch derjenigen, die auf den Bildern ja teilweise zwar nicht komplett erkenntlich sind, aber halt doch auch, und musste ja alles genehmigt werden, dass ich das machen darf. Ich habe das natürlich alles komplett, wie immer bei mir, unentgeltlich und frei gemacht. Es war eine Ehre für mich, das machen zu dürfen. Und danach sind wir dann auch erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken gegangen und dann sind wir noch ein paar Stunden durch Berlin und haben fotografiert. Und was ja bei solchen Anlässen neben der Fotografie immer das absolut Wertvollste ist, ist ja dann das Quatschen miteinander über Fotografie. Das ist ja mehr wert, als teilweise dann selber zu fotografieren. Mhm.
Ja, schön. Also war auch ein spannendes Video von eurem Berlin-Trip. Und ja, obwohl ich ihn nicht kenne, er scheint ja auch echt ein klasse Kerl zu sein.
Total,
ne? Total sympathisch.
Und ja. Also den kann man immer ansprechen, anschreiben. Freut sich auch immer über Feedback. Ist ein sehr, was ja heute leider auch immer seltener wird, ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und deswegen habe ich auch sofort gesagt, ich mache das, Andreas. Ich über meine kleine Reichweite ist mir das eine Freude, zu dem Thema was zu machen. Und da ging es halt mal überhaupt nicht um mich, was auch gut ist, sondern um das Projekt in erster Linie, weil für ihn ist auch, finde ich, toll, wenn jemand sagt, er will mit Fotografie bewegen. Das ist sein Ansatz. Und das schafft er halt in vielen seiner Bildern grandios, finde ich.
Ich glaube, ihr beiden hattet einen Podcast auch zusammen, ne?
Ja, Andreas hat ja auch einen Podcast, Gast und Groth heißt er. Und da war ich jetzt schon 2-3 Mal. Immer wenn es mal Themen gibt. Wir machen das so spontan wie wir beide heute Abend. Dann gibt es irgendwas, worüber wir reden oder irgendein Thema. Und auch sein Podcast ist toll, da hat er immer Gäste. Bei meinem Podcast, da bin ich ja so Alleinunterhalter, weil ich mir immer vornehme, mal mit Gästen was zu machen. Aber ich bin ja immer so ein spontaner Mensch. Das heißt, ich habe ein Thema, ich setze mich hin, ich drücke Aufnahme und das war's. Ich schneide nicht, ich habe kein Skript, und auch meine Videos sind immer spontan, ohne Aufzeichnung und frei von der Leber. Das bin ich halt, aber ich möchte das eigentlich auch angehen und dann mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil bei mir ist ja teilweise momentan 2-mal die Woche kommt Podcast, weil das ist ja wie so ein Tagebuch. Ich bin da ja so ein offenes Buch. Was habe ich gemacht? Was mache ich? Was liegt an? Was war doof? Was war gut? Ich bin da ja auch, hoffe ich, immer sehr authentisch und gerade raus.
Wie kam es denn da dann überhaupt zu? Also du hast ja deinen YouTube-Kanal seit 7 Jahren, den du bespielst. Ja, also 392 Videos sind da auch schon, habe ich gesehen.
Ja, ja, ja.
Und dann dachtest du dir, ich mache jetzt noch einen Podcast dazu? Oder wie kam
die Idee? Ich hatte den vor ein paar Jahren sogar schon angefangen und habe aber, glaube ich, fast 2 Jahre nichts gemacht da, weil ich mit der Fotografie so viel um die Ohren hatte. Und ich war ja, man kann sagen, 2 Jahre lang haben von 30 Urlaubstagen im Jahr habe ich 34 für Fotografie ausgegeben irgendwie. Das war verrückt. Und dann ging es ja auch so wirklich raketenmäßig nach vorne und habe dann aber gedacht, ach, das musst du mal wieder beleben. Und ich glaube, seit irgendwie Anfang letzten Jahr bin ich da irgendwie wieder gestartet mit teilweise, also bei mir ist das immer sehr kurz, 10 Minuten, 15 Minuten, mal 20 Minuten, weil es ja auch so oft derzeit kommt. Und umso überraschter war ich, dass ich glaube, vor 2 Wochen war ich auf Platz 3 in Deutschland. Das ist cool. Total verrückt. Jetzt bin ich wieder Platz 31, habe ich heute gesehen. Das ist, kommt immer drauf an, wann du was rausbringst, diese ganzen Algorithmen. Aber trotzdem, du kennst das ja, man sieht ja, wie viele Menschen einem zuhören. Mhm. Und das ist halt das Verrückte. Und das ist halt auch das Verrückte, was YouTube angeht. Weil ich sitze ja hier in diesem Raum oder bin unterwegs und rede in eine Kamera rein oder unterwegs in meine Actioncam. Und das gucken 4.000, 5.000 Leute, 10.000 Leute, keine Ahnung. Und dann ist es immer überraschend, es ist ja mittlerweile schon oft so, dass egal, wo ich so in Deutschland unterwegs bin, irgendeiner spricht einen halt mal an, so, wenn man selber mit der Kamera, du bist doch der und der, oder ey, ich höre auch deinen Podcast, ne? Das ist schon, weil man immer dieses Gefühl verliert, wie viele Menschen, und jetzt sind wir mal bei der Musik, ich glaube, den Abend bei der Show in Moring, was waren da, 400 Leute?
400 ungefähr, ja.
So, jetzt überleg mal, 2.000 Leute hören den Podcast oder 4.000 ja, ja. Leute hören das gucken ein Video oder 10.000. Das
ist schon, ne? Die Stadthalle Göttingen vollgemacht an Leuten, die dazu hören.
Und das ist einerseits natürlich toll, aber die Münze hat ja auch immer zwei Seiten, weil die, wenn du so viel machst wie ich, ich glaube, ich habe auch schon bei YouTube bestimmt 250 Leute komplett blockiert auf dem Kanal. Also, weil diese Anonymität, die natürlich heute das Internet bietet.
Ist die Hemmschwelle nicht mehr so hoch, ne?
Nein, ich sag's ja, also es ist auch wieder so ein Running Gag aus meinen Vorträgen. Snoopy769 schreibt dir, deine Bilder sind scheiße und oder du machst ein Video anderthalb Stunden, eine Stunde oder eine halbe Stunde über Kreativität, Inspiration, willst die Leute motivieren. Und dann kriegst du einen Kommentar, da hinten links, deine Schranktür ist offen. Ja. Also, da brichst du fast zusammen. Ich mache das ja nicht aus, deswegen bin ich auch rigoros, wenn es persönlich wird oder beleidigend. Mir ist das egal, ob 50 Abonnenten weg sind, weil mein ganzer Kanal ist ja auch nicht monetarisiert. Da läuft keine Werbung, also ich kriege da nichts. Ich mache das echt alles just for fun. Und dann nehme ich mir es, man soll diskutieren, man soll auch konstruktiv kritisieren, das ist gut. Aber sobald es persönlich ist oder wenn ich merke, einer ist einfach nur auf Stunk aus, ja, dann wie habe ich es immer genannt? Doppel-L. Lesen, lachen und B und blockieren. Genau, das ist dann immer so. Weil es gab Zeiten, da sitzt du halt zu Hause wie ein Häufchen Elend auf der Couch, ne? Weil du verstehst die Welt nicht mehr. Ich habe ja nun auch schon einige Systemwechsel hinter mir. Und die Leute, die wissen das und die sehen das. Und was glaubst du, was los ist? Und ich sehe das auch jetzt aktuell gerade wieder. Dass Leute sagen, super, ich habe mir jetzt die Ricoh bestellt. Astrein, Mensch, ich habe mir die jetzt auch bestellt. Ne? Und so war es bei Nikon, so war es bei Leica ganz extrem, ganz extrem. Und wenn du aber aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr mit der Marke fotografierst, wie gesagt, ich bin ja kein Ambassador, ich kaufe mir den ganzen Spaß selber und habe selber genug Geld verbrannt damit. Und du wechselst die Marke, was glaubst du, was du, wenn du sowas machst, so öffentlich, was du da für E-Mails oder für Kommentare bekommst? Verräter. Wow. Und so weiter.
Heutzutage ist es ja, ich sage mal, es ist eigentlich egal, ob du jetzt mit Canon, Nikon, Sony, die sind ja technisch alle auf so einem hohen Level.
Ja.
Also an der Kamera liegt es ja nicht, wenn du ein schlechtes Bild machst.
Nö. Also das, ich habe ja manchmal mir den Spaß gemacht und habe dann irgendwie damals auch bei Leica ein Bild aus von der Fuji genommen, dass das merkt keiner, ne? Und umgekehrt genauso. Und meine Bilder, das merkt man ja jetzt auch mit der Ricoh, sind ja trotzdem noch so die Bilder, die ich auch mit den anderen Kameras gemacht habe, wenn ich das will, ne? Und provoziere, weil ich ja weiß, wie ich diese Bilder von den Einstellungen her oder gestalterisch erreichen kann. Das ist egal, mit welcher Kamera. Entscheidend ist halt nur, die Kamera muss dir liegen. Die muss dich halt motivieren, dass du sie in die Hand nimmst, rausgehst und fotografierst. Das ist eigentlich das Wichtigste, um deine Kamera zu finden, mit der du dich wohlfühlst. Aber wir sind natürlich durch die ganzen Marketingabteilungen und durch die verschiedenen Communities, die es ja so gibt, natürlich auch beeinflussbar. Und dann kommen noch so Jungs wie ich um die Ecke, die, weiß ich nicht, seinerzeit über 200 Leica-Videos auf dem Kanal hatten, wo ich weiß, wie viele Leute dann natürlich das gekauft haben, und das sind Investitionen. Und plötzlich fotografiert der Krona damit jetzt ja nicht mehr, und dann bricht da, obwohl ich nie gesagt habe, du musst das kaufen oder mach das, sondern ich habe immer noch meine Meinung gesagt, ne? Und ja, aber das musste ich auch erst lernen, dass man da einen großen Einfluss halt auch im Zweifel hat, ne? Das ist schon verrückt.
Ja, aber ja gut, aber ich meine, ich kaufe mir die Kamera ja nicht nur, weil ein Influencer oder einer, dem ich folge, also das sollte ja nicht die Motivation sein, sich eine Kamera zu kaufen.
Sollte. Aber das bestätigen mir auch so meine Kollegen so aus dem deutschsprachigen Raum, die kennen das auch. Also du hast doch noch vor 4 Wochen dies gesagt, vor 3 Monaten hast du aber doch noch das gesagt. Ja, ich bin halt aufgestanden und habe heute gesagt, das ist es nicht mehr, und ab jetzt mache ich das. Weil mein Leben, mein Geld, mein teures Geld und einfach meine neuen Flausen und Flusen im Kopf. Ne? Aber das wird dann halt nicht, im Zweifel nicht so akzeptiert, obwohl ich immer sage, bitte, du musst das ausprobieren, ob es was für dich ist. Mhm. Denn auch wenn die Kamera XYZ was für mich ist, muss sie noch lange nichts für dich sein. Aus welchen Gründen auch immer.
Aber wenn wir jetzt mal von dem, ich sag mal, Technik-Quatsch mal abgehen, wie gesagt, bist ja auch eher so ein bisschen für Achtsamkeit in der Fotografie. Mhm. Wie ist denn da so deine Herangehensweise? Nimmst du jetzt so einen Fotoausflug in den Harz wirklich als Entspannung für dich? Oder bist du da auch eher so ein bisschen gehetzt und denkst, oh, jetzt muss ich noch das Bild machen und das Bild machen? Oder ist das eher so ein meditativer Vorgang, den du da...
Also das, ich hatte so eine Phase mal, das waren halt, wie gesagt, so die Hochphasen, wo ich schon so ein bisschen unter Druck stand, weil ich wusste, da steht was an, da musst du jetzt was für machen, und da war ein anderer Druck dahinter. Hektisch war ich eigentlich nie, weil ich von Typ her auch eher ein ruhiger Typ bin, zu ruhig, manchmal sagen einige, aber ist so.
Ein Getränk nebenbei.
Ja, nee, also es ist für mich immer. Und das merke ich auch an Tagen, wo vielleicht die Fotografie nicht so erfolgreich war. Aber ich stelle dann halt doch fest, wenn ich dann wieder zu Hause bin, es war gut, unterwegs gewesen zu sein. Ich komme da runter, ich kann mich dabei entspannen. Ich kann vor allen Dingen, wenn ich dann die Kamera in der Hand habe, und das ist nicht so, wenn ich das Handy in der Hand habe, weil ja, das ist ja auch immer so eine Diskussion, mein iPhone 15 Pro Max macht herausragende Bilder, wenn ich das will. Aber es ist was anderes, die Kamera in der Hand zu haben, und dann denke ich auch in dem Moment an nichts anderes. Also dann kann ich so alles auch, Sorgen, Nöte, sonst was auch immer, ist in dem Moment weg, und ich bin dann voll in der Fotografie. Also es ist schon auch sehr entspannt und auch, ja, ein Stück weit auch meditativ hier und da, klar. Weil du, wenn du lange genug fotografierst, und ich mache mir ja beim Fotografieren, wenn ich wirklich einen guten Tag habe und im Flow bin, denke ich nicht mehr über Einstellungen nach. Das ist alles dann im kleinen Hirn automatisiert. an den Tagen, wo es nicht so gut läuft, da fahre ich dann nach Hause und sage mir, heute war ein Trainee Day. Heute hast du trainiert. So, Punkt, Ausschluss. Wenn du dann nach London fliegst, nach Venedig, nach Barcelona, nach Rom, dann will ich nicht mehr über Einstellungen nachdenken, weil dann will ich nur Motive. Motive, Motive, Motive. Und dann habe ich keine Zeit zu überlegen, auf welcher Taste an meiner Kamera jetzt dies oder jenes war. Ne?
Und, aber in der Stadt bist du da auch so entspannt? Also mal jetzt von dem letzten Podcast abgesehen, wo du ja meintest, du fühlst dich teilweise nicht mehr so sicher und entspannt in der Stadt. Aber ich sag mal, vor einem Jahr, wenn du dann morgens in die Stadt gegangen bist, war das auch so ein entspannter Ausflug für dich?
Ja, absolut. Also ich habe ja auch viele Menschen sind ja zu mir gekommen zu Fotowalks und sonst irgendetwas. Also ich habe mal hochgerechnet, ich hatte mit allen Vorträgen und so weiter Dinge bestimmt so 2000 Leute bei mir schon. Und es ging ja immer um Streetfotografie oder in der Stadtfotografie oder wie auch immer. Und ich habe immer gesagt, es ist halt wichtig, du musst dich so ein bisschen da sind wir wieder bei der Musik, du musst dich so ein bisschen dem Rhythmus der Stadt anpassen. Also Rom ist anders als Göttingen. Hamburg ist anders als Berlin. Und wenn du, und das sehe ich häufig in Städten, wenn ich andere Fotografen sehe, ich schon sehe, dass einer hektisch auf so einer Straße von rechts nach links hüpft in irgendeine Ecke und von dort aus fotografiert. Naja, es ist klar, dass du ihn auffällst. Ne? Das ist dann nicht entspannt und das ist auch nicht unauffällig und das ist auch nicht im Rhythmus der Stadt. Und ich nehme mir auch immer meine Auszeiten. Ich setze mich hin, trinke gemütlich irgendwo einen Kaffee oder setze mich mal irgendwo irgendwie auf so eine Bank und gucke halt auch erstmal, beobachte erstmal. Und ich bin auch nie lange an einer Location. Also ich bleibe maximal irgendwo, wenn ich überhaupt stehen bleibe, maximal 5 Minuten irgendwo stehen. Dann gehe ich weiter, dann komme ich lieber nochmal wieder oder das nächste Mal, wenn ich es kann. Und London war für mich ein gutes Beispiel, weil ich war da mit meiner Freundin und ihrer Tochter. Und wir hatten ja 3 Tage lang, ging es auch darum, meine Freundin wollte alles in London sehen. Also kannst du dir vorstellen, wir sind okay, also morgens um 9 aus dem Hotel und abends um 23 Uhr ins Hotel und dann die Tochter meiner Freundin war schon sehr oft in London, die kennt sich super aus, die hat das alles sozusagen ausgearbeitet und ich habe im Grunde, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, alle meine Fotos aus der Bewegung rausgemacht, während des Gehens, im Vorbeilaufen. Und das ging nur, weil ich genau wusste, Einstellungen und so weiter, was brauchst du, einmal eingestellt. Und dann einfach, die Brennweite war wichtig, weil ich wusste, das ist sowieso drauf und dann einfach fotografiert. Also ja, ich bin eigentlich nie wirklich hektisch, weil ich habe mich immer wohlgefühlt in der Stadt. Das war für mich immer ein Wohlfühlpflaster und viele Leute haben mir schon vor Jahren geschrieben, kann ich bei mir nicht machen, kriege ich Ärger und so weiter und so fort. Das war bei mir nie der Fall, nie, nie. Ich hatte auch tatsächlich bis heute nie ein negatives Erlebnis. Es ist momentan eher ein Gefühl, was hochkommt. Ich bin nicht mehr so entspannt, sondern ich bin mehr aufmerksam. Ich beobachte mehr Leute. Oh, ja, Kamera mal lieber weg. Oh, nee, in die Richtung mal lieber nicht. Vielleicht doch jetzt keine gute Idee hier. Das kannte ich nicht. Das kannte ich wirklich nicht.
Und dann kommst du ja mit ganz vielen Bildern nach Hause. Mhm. Wie oder in welcher Form verwertest du dir denn so? Also man sieht ja ganz viel bei Insta. Gesehen auf deiner Homepage in der Foto-Community bist du noch aktiv.
Mhm. Wieder? Seit einem Jahr jetzt?
Ja, wo ich mich auch gewundert habe, weil ich dachte, die ist schon tot irgendwie. Damals war ich ja auch dabei. Aber das sind so die beiden Hauptplattformen, wo deine Bilder dann landen oder hast du noch irgendwelche
Kanäle? Ein paar kommen auf die Homepage natürlich und ansonsten Instagram und Foto-Community. Es gibt noch einen schwebenden Flickr-Account, den ich aber momentan nicht bediene. Ich komme halt nach Hause, lege meine SD-Karte rein und da bin ich halt, das ist ja auch, machen ja auch viele anders. Ich mache das am liebsten gerne gleich, weil ich dann noch so in diesem Flow, in dem Gefühl von dem Tag bin. Und dann gucke ich die durch. entweder bei Lumina oder bei Lightroom, je nach Kamera. Und dann habe ich einfach so ein System bei mir, rot ist, bleibt und grün, oder rot fliegt raus, grün bleibt. Beim ersten Mal durchgucken schon. Also ich gehe die Bilder durch, die 200 Bilder, keine Ahnung, was ich da an so einem Tag mitbringe. Und sofort beim, ohne die zu bearbeiten, wähle ich schon aus. Und nach dem Durchgang lösche ich auch sofort die roten komplett vom Datenträger. Die sind dann also weg, die hebe ich auch nicht auf. Das ist mein Bauchgefühl. Und die, die dann sozusagen grün sind, die sind es dann wert, dass ich mir die nochmal genauer anschaue. Und dann bleiben vielleicht am Ende 20, 30 über.
Da kommt dann ein Schwarz-Weiß-Preset drüber oder machst du das?
Ja.
Je nach Bild und je nach Gefühl oder?
Ich habe natürlich meine eigenen Presets mittlerweile, die ich mir über die Jahre erstellt habe. Es gibt auch Kameras, da nehme ich die internen Profile, weil die so gut sind. Mache ich dann nichts dran. Überhaupt Bildbearbeitung ist bei mir in erster Linie Belichtungskorrektur, Lichtschatten ein bisschen. Und weiß und schwarz, aber zum Beispiel so wie Kontrast und Klarheit und Schärfen, das fasse ich gar nicht an. Also benutze ich gar nicht. Und ich habe ja 2 Jahre lang auch mit einer Kamera fotografiert, die ja nur schwarz-weiß konnte. Die konnte ja gar nichts anderes. Die hat einen Schwarz-Weiß-Sensor. Und da war es noch einfacher, weil da hast du wirklich die Bilder so genommen, wie sie rauskommen. Bisschen Lichtschatten, hell, dunkel, fertig, aus, nächste Bild. Und ja, und dann je nach Gefühl. Obwohl ich die Kameras bei mir immer auf Schwarz-Weiß stehen habe, was den Sucher angeht. Und weil.
Achso, du guckst schon durch den Sucher und siehst Schwarz-Weiß.
Ja, genau. Okay. Und weil ich manchmal ja auch auf manuell umschalte, fokussieren, und dann ist für mich das Fokus-Peaking einfach klarer. Und na gut, und 2 Jahre lang habe ich ja, trotz dass ich komplett in Schwarz-Weiß fotografiert habe, ja durch Glas geguckt und die Welt in Farbe gesehen, weil es war Leica M und das ist ja Messsucher, da siehst du halt das Bild, wie es halt ist. Deswegen habe ich heute natürlich auch schon so eine Vorstellungskraft. Ich hatte mal auch so eine Rubrik vorher, nachher, und das ist verrückt, aber das lernst du halt mit der Zeit. Ich sehe halt was, ganz normal, wenn ich so jetzt durch die Gegend schaue, und ich weiß, wie das Bild nachher in Schwarz-Weiß wirken wird. Also ich sehe das Bild schon so in Schwarz-Weiß, das weiß ich schon. Das ist aber ja, einfach cool. Training, das ist einfach viel machen, ne?
Ja, spannend. Das hört sich echt interessant an. Ich glaube, das hat mich jetzt auch echt so ein bisschen die Lust geweckt, mal durch Göttingen. Also ich muss sagen, ich war heute auch in Göttingen. Ich hatte einen Job da und dann hatte ich 1,5 Stunden Zeit zwischendurch, war ich noch einen Burger essen schnell und ja, und bin ich einfach nochmal, also das war auch heute, ne, war ja ein verregneter Tag, die Sonne kam ab und zu mal durch und da hatte ich auch mal richtig Lust und habe mal ein paar Streetbilder gemacht. Ich glaube, lange nicht so erfolgreich wie deine, aber ich habe mal versucht, ich habe wieder Lust drauf bekommen.
Und weißt du, das Schöne an der in Gänsefüßchen Street-Fotografie ist ja auch so, es ist wetterunabhängig, das ist bei Sonne toll, das ist aber auch bei Regen toll, durch die Reflexion, Asphalt, keine Ahnung, Kopfsteinpflaster. Es geht zu jeder Jahreszeit, es geht nachts hervorragend, es geht am Tag gut, ne? Also du kannst es immer machen. Es ist auch das Genre, wo die Kamera mit Sicherheit am unwichtigsten ist von allen Genres, die du machen kannst. Das werden jetzt viele Firmen nicht gern hören, aber es ist so. Und letztendlich weißt du nicht, und es gibt Bilder von mir, die ja dann plötzlich in einer Tageszeitung war und so weiter und so fort, weil ich ein Bild in Magdeburg mal gemacht habe und dann war dieser fürchterliche Weihnachtsmarktanschlag und wurde ein Bild dann von mir dann angefragt und du weißt noch nicht, was du in der Stadt für Bilder machst, die vielleicht mal bedeutungsvoll sind. Und genauso war es ja während der Pandemie. Haben alle gesagt, ich weiß nicht und kann nicht fotografieren und ich weiß nicht, was ich fotografieren soll. Ich war jeden Tag draußen. Ich bin jeden Tag fotografieren gegangen, weil ich gesagt habe, mögen wir sowas nie wieder erleben. Aber das ist jetzt die Zeit für Bilder, die tatsächlich wichtig sind. Ne? Unabhängig jetzt nur, dass du nur Masken gesehen hast oder so. aber dann bist du mal durch Hamburg gelaufen abends und konntest auf der Reeperbahn Bilder machen und es war kein Mensch da.
Ja, das ist abgefahren, stimmt.
Das gibt's da nicht sonst, egal welcher Tag, ne? Und und so ist natürlich auch immer so ein kleiner Auftrag im Hintergrund. Man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, das ist ja auch das Spannende, wenn ich in den Harz fahre und die Teufelsmauer fotografiere, die stand halt vor 8, 9 Jahren genauso da, wie ich sie jetzt vor ein paar Wochen vorgefunden habe. Da hat sich nichts geändert. Ich kann aber alle 3 Wochen in Braunschweig in der Stadt unterwegs sein und ich habe andere Szenen. Obwohl sich das Umfeld nicht ändert, ändern sich vielleicht die Menschen oder keine Ahnung. Du weißt nicht, was passiert. Na, und ich finde halt, jeder muss so sein Ding finden, wo er drin aufgeht, wo er, also für mein, das größte Kompliment, was man mir gemacht hat oder ab und zu macht, dass jemand sagt, ich habe bei Instagram durchgescrollt, ich habe ein Bild gesehen, ich wusste sofort das von dir. Ich brauchte gar nicht gucken. Das ist für mich das größte Lob, dass du so eine gewisse Signatur schaffst mit deiner Fotografie. Ne? Und alles andere kannst du heutzutage sowieso nicht mehr beeinflussen. Das ist Glück.
Okay, Mike, wir reden jetzt seit 50 Minuten.
Ui.
Wird dann langsam so Richtung Ende kommen.
Ja.
Mike, wie sieht's denn aus? 2031. Was machst du? Was können wir von dir erwarten? Gibt es noch irgendwelche Projekte, die du verwirklichen möchtest?
Es gibt natürlich, ja, na klar, also ich hoffe, ich bin gesund. Ich hoffe, wir fotografieren alle noch. Ich werde immer fotografieren, selbst wenn ich mich aus der, auch wieder in Häkchen alles zu sehen, ne? Aber ich, selbst wenn ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen sollte, werde ich immer fotografieren. Ja, es gibt natürlich so ein paar Ideen. Die Rufe nach einem Bildband von mir sind seit Jahren da. Aber es ist einfach ein Projekt, wo man so viel Geld in die Hand nehmen muss, um es zu verwirklichen. Weil natürlich hätte ich auch meinen Anspruch, wie so ein Bildband auszusehen hat und welche Qualität er haben muss, gerade bei Schwarz-Weiß-Fotografie. Sicherlich ein Traum, mal gucken. Ja, alles andere tatsächlich, weil ich ja vieles in den letzten Jahren machen durfte, erlebt habe, lasse ich tatsächlich auf mich zukommen. Und ich weiß selber noch nicht, in 1, 2, 3 Jahren, was ich dann fotografiere, dass ich fotografiere, steht fest. Aber welches Genre und was? Keine Ahnung. Aber das macht es ja, finde ich, spannend.
Gut, hört sich ja auch so an in deinem Lebenslauf, ne, dass die Sache einfach auf dich zukommen lässt und es wird schon gut werden irgendwie.
Ich hatte das, was ja so passiert ist mit den Kanälen oder auch so mit den Veranstaltungen, habe ich ja auch nicht geplant, bewusst. Das hat sich so ergeben. Das ist einfach so gekommen. Und dann machst du ein Ding mit und denkst, oh, da kommen ja viele. Dann stellst du mal 4 Termine oder dann gehst du auf die Fotopia und dann musst du, da stehen dann plötzlich ein paar hundert Leute irgendwie und hören dir zu. Und das sind einfach, ja, das ist ja so ein bisschen der Lohn, wie der Applaus eines Musikers. Natürlich, sonst würde ich auch lügen für die ganzen Investitionen und Aufwände, die man betreibt. Ne? Und wenn es jetzt gar keinen interessieren würde, wäre natürlich, weil ich bin immer der Meinung, Bilder gehören gezeigt. Ne? Also es gibt so viele gute Leute, die ihre Bilder nirgendwo zeigen. Das ist so schade, da können wir alle so viel von lernen. Und es ist halt ein Kapitel oder ein Buch, was sich nie schließen wird, weil du lernst wie wir jetzt. Ich lerne wieder jemand Neues kennen. Man redet über Fotografie, man nimmt wieder auch Dinge mit und so geht das immer weiter. Du bist nie fertig. Du kannst nie sagen, jetzt bin ich irgendwie toll oder der Größte oder keine Ahnung, auf gar keinen Fall, weil du immer weiter lernst. Du kriegst immer neue Inspirationen und Input. Und das finde ich auch wichtig, dass man dafür halt offen bleibt.
Ja, und ich finde halt auch gut, so wie du das machst mit deinem YouTube-Kanal. Nicht nur Technik-Reviews, sondern auch mal so ein bisschen das Gefühl bei der Sache, die Herangehensweise. finde ich klasse. Also, ich und ja, du hast ja auch so ein, weiß ich nicht, so eine ruhige, coole Art vor der Kamera, die kann man ja auch stundenlang zuhören.
Ja, wenn alle Stricke reißen, werde ich irgendwie Einschlaf-Podcasts machen für Leute, die Einschlafprobleme haben. Habe ich auch schon gehört.
Nee, es ist ja nicht.
Nein, ich meine das jetzt auch nicht negativ.
So, ne? Das ist wirklich so eine souverän, ruhige Art und scheinst dich wohlzufühlen vor der Kamera. Ne?
Ja, na klar. Also wie gesagt, Bühne war mir ja schon immer, also ich habe da nie Hemmungen gehabt, auch so bei Vorträgen, das genieße ich dann eher, ne? Weil das Tollste ist dann immer, wenn es so drum geht, Fragen zu beantworten. Und es ist einfach eine Sache, die Menschen verbindet, die altersunabhängig ist, die eigentlich materialunabhängig ist, die genreunabhängig ist und man bewahrt halt Dinge, man archiviert halt Dinge für sich aus seinem Leben, Menschen, die einem was bedeuten, Landschaften, Urlaube, tolle Momente. Und ich finde, sehe das auch und bin auch glücklich, wenn ich so sehe, es kommen ja überall so Street-Kollektive in den ganzen Städten hoch, es gibt Veranstaltungen, Fotowalks, die angeboten werden, die Hannover-Jungs machen viel, viermal im Jahr kann man einfach hingehen, machen die super und Frauentruppen bilden sich, die was machen, Kollektive, Ausstellungen und man merkt halt, dass Fotografie nicht tot ist, trotz KI, sondern dass viele, viele Menschen, und die schreiben mir halt auch, Spaß dran haben oder auch anfangen. Ich habe auch viele Leute, die anfangen und beginnen und das ist halt toll. Ne? Und
na gut, also ich meine, trotz allem, klar, mit der KI kannst du dir halt irgendwas erschaffen, was sonst nicht wirklich möglich wäre. Ja. Aber mit der Fotografie hast du halt das Dokumentarische, ne? Wie du schon sagtest, du gehst in die Stadt, weißt nicht, was passiert, weißt nicht, genau. Sieht es in 6 Monaten noch genauso aus wie heute.
Genau.
Aber du hast es festgehalten, so wie es war.
Und worüber viel zu wenig aktuell geredet wird, weil ja die Diskussion gerade ganz stark ist mit KI und hin und her. Ja, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe ein Bild von mir genommen. Ich habe das Bild mit Prompts beschrieben, habe das als Beispiel reingeladen. Die KI sollte davon das Bild machen. Ich hätte es nicht unterscheiden können, ne? Also wirklich nicht unterscheiden können. Mhm. Aber worüber in meinen Augen viel zu wenig geredet wird bei den ganzen Ängsten mit KI. Eins kann die KI nicht und wird sie niemals können. Nämlich das Gefühl bei dir selber, als du an dem Ort warst, was auch immer das war und das Bild gemacht hast. Wenn du irgendwo in Schottland, Irland stehst und eine Landschaftsaufnahme von einem Schloss machst, irgendwie bei Wind und Wetter, du warst da. Du wirst im Moment nicht, die KI kann das Bild vielleicht sogar besser machen, aber die wird dir nicht das Gefühl geben, vor Ort gewesen zu sein.
Das stimmt. Und gerade noch, wenn du mit Frauen, Kindern unterwegs bist, ne, so diese Erinnerungsaufnahmen, klar, könntest du wahrscheinlich auch deine Frau auf ein Schloss in Schottland stellen, klar. Aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn du wirklich selber da gewesen bist, irgendwie die, ja, keine Ahnung, der schottische Wind um die Nase weht, es regnet, genau. Und die Wolken noch, über dich ziehen.
Du noch den Geschmack vom Whisky vom Vorabend im Mund hast. Ja, nein, also deswegen, das, ich fühle mich da nach wie vor wohl, denn ich habe ja auch, ich sag's, betont's ja auch immer wieder, solange mir das alles noch Spaß macht, irgendwie, ich da Freude dran habe, mache ich das alles auch weiter. Und ich bin aber, und ich finde es auch mal wichtig, auch zufrieden, ohne diese Jagd immer nach irgendwelchen neuen Dingen oder Rekorden oder weiß der Geier. Ich bin schon sehr zufrieden, was ich durch die Fotografie die letzten Jahre erleben durfte. Das muss man einfach auch mal sagen. Also dankbar auch die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und also kann man einfach auch zufrieden sein. Klar.
Ja, das ist das beste Beispiel, auch das Konzert, ne?
Ja, na klar.
Ne, das war halt Backstage ein Konzert mit extra breit, ne? Das ist
ja,
klar,
ja,
ist auch eine Menge Arbeit für dich gewesen. Du hast gefilmt, du hast Bilder gemacht den Tag, aber ist ja auch ein einmaliges Erlebnis.
Ja, es war ja für mich so ein bisschen nach Hause kommen, ne? Dadurch, dass ich ja Bühne sehr gut kenne. Ich weiß, wo ich da hin darf, wo ich nicht hin darf. Für mich war das ja so wieder wie alte Zeiten. Nur diesmal, dass ich eine Kamera dabei hatte, klar. Und ich wollte ja auch in erster Linie für die Jungs halt gute Bilder haben und auch, weil mich der Verein so beeindruckt hat, die Menschen dort, weil es war so herzlich, so tolle, tolle, tolle Menschen. Deswegen habe ich das ja auch in dem Video bewusst so gesagt, weil es toll ist, jungen Bands die Möglichkeit zu geben, aufzutreten, sowas ehrenamtlich zu machen. Überhaupt, dass es heute noch die Möglichkeit gibt, dass sowas stattfindet. Und alle heulen immer rum. Ja, alles, es passiert nichts mehr und es wird nichts mehr gemacht. Ja, da muss man auch mal dann sowas unterstützen und dahin gehen. Ganz einfache Kiste. Dann bleibt es auch. Ne?
Ja, finde ich klasse.
Also ich komme da in jedem Fall nochmal auch einfach als Gast wieder und das war einfach ein toller Tag und wie gesagt, mir sehr viel Spaß gemacht. War ganz viel kaputt am nächsten Tag.
Ja, das, na gut, so ein Konzerttag ist ja auch nicht ohne.
Ja, ja, und dann noch mit alten Freunden und dann wurde es ja auch 2 Uhr morgens, glaube
ich. Ja, das geht dann schnell, das stimmt. Okay, Mike.
Ja.
Dann bedanke ich mich, dass du hier zu Gast warst. Es war wirklich sehr spannend, deine Geschichte mal zu hören und so deine Hintergründe zu erfahren.
Jederzeit wieder. Und ich danke dir auch herzlich. Ja, es hat.
Ja, vielleicht treffen wir uns ja nochmal bei Dennis im Katzbach auf ein paar Bilder von Ostfrei,
ja?
Oder so.
Ja, 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 ja. Werden wir auf jeden Fall. Also. Ja, Wahnsinn, Stunde. Das war so kurz. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn etwas so kurzweilig das rumgeht. Stimmt. Und ja. Nee, ich habe euren Podcast, habe jetzt schon einige Folgen reingehört. Gruß mal die, wie heißt sie? Sag mir nochmal.
Elke.
Elke.
Elke, die war schon im Park die Woche, sonst wäre sie auch dabei heute.
Ah, okay.
Genau, ich mache da Fotos heute. Also, die macht Urlaub und macht halt Urlaubsfotos da.
Ja, perfekt.
Okay.
Super.
Gut, Mike. Dann
danke.
Vielen Dank und mach's gut.
Tschüss. Jo. Tschüss.